Samstagsuni im Wintersemester 2014/2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Siebter Vortrag. Professor Dr. Achim Auenhammer. Die Sprache des Krieges. Karl Kraus. Die letzten Tage der Menschheit.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Günther. Die Fallhöhe ist vorbereitet. Jetzt kann es eigentlich nur noch abwärts gehen nach so viel Lob. Mit Karl Kraus, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem Wiener Schriftsteller und bedeutenden deutschsprachigen Polemiker, tat und tut man sich schwer. Wir haben es gerade schon gehört, er sympathisierte kurzfristig mit der ästhetischen Moderne, bevor er deren wichtigsten Vertreter Hofmannsthal, Schnitzler, vor allem Hermann Bahr, demolierte. Zunächst selbst Journalist und Feuilleton-Redakteur wurde er bald zum schärfsten Kritiker des Zeitschriften- und Pressewesens. Sein Forum war die Fackel, die Zeitschrift, die er 1899 begründete, bald allein bestritt, bis zu seinem Tod im Jahre 1936 weiterführte und die eigentlich bis heute zum Inbegriff unerbittlicher Sprach- und Moralkritik wurde. Hatte Karl Kraus als Jude lebenslang unter antisemitischen Angriffen zu leiden, so ist er in seinen Attacken gegen Theodor Herzls Zionismus oder gegen Heinrich Heine auch ein prominentes Beispiel des jüdischen Selbsthasses. Er war ein kritischer Linksintellektueller, freilich ohne parteipolitische Bindung, entschiedener Pazifist und scharfer Kriegskritiker und sah schließlich doch im autoritären Ständestaat des Bundeskanzlers Dollfuß die einzige Rettung vor Hitler. Er polarisierte die Zeitgenossen durch rigorose Positionsnahmen. Entweder man verehrte ihn wie Bertolt Brecht, Oskar Kokoschka und Alfred Loos, wir haben ja schon einige Namen vorher gehört, oder verspottete ihn als verbitterten Misanthropen, wie es Franz Werfel oder Alfred Kerr taten. Die Fackel war eine moralische Instanz und ein gefürchtetes Tribunal. Durch bloßes Zitieren von Zeitungsmeldungen, durch die Kunst des Ausschneidens und Montierens entlarvte Kraus die Phrasen vermeintlicher Autoritäten des öffentlichen Lebens. Als sprachmächtiger Satiriker im Kampf gegen die Verwahrlosung der deutschen Sprache durch eben Phrasen und Gerede wurde Kraus gefürchtet und gemieden. Andererseits hatte er eine Verehrergemeinde und seine öffentlichen Lesungen hatten regen Zulauf. Sie kennen vielleicht den Bericht von Elias Canetti mit dem sprechenden Titel »Die Fackel im Ohr«, der davon handelt, welche Wirkung diese Lesungen hatten. Viele von Ihnen werden das vielleicht auch kennen. Ich habe nun als Kostprobe einen zweiminütigen Ausschnitt aus einem Tonfilm von 1934. Er hat leider eine schlechte Klangqualität und trotzdem glaube ich, dass es sich lohnt, diese zwei Minuten zu hören und zu sehen. Kraus liest hier das ganz lautmalerisch gestaltete Lied der Raben. Dieses Lied stammt aus den letzten Tagen der Menschheit, über die wir ja heute reden. Ich bitte Sie, darauf zu achten, wie Kraus auch in seiner Lesung diese A-Assonanzen, also wie in dem Wort Raben, dieses Krächzen dieser Raben, auch mit diesen schnarrenden R-Alliterationen nachahmt. Also dieses Lied der Aasvögel, die sich an den Kriegstoten gütlich tun.
Aus der Tafelsteme ist am letzten Tage der Menschheit. Die Klänge erheben sich während des folgenden Phantoms zu furchtbarer Musik auf dem Monte Gabriele, zu einem hohen Haufen geschichtet unbegrabene, halbverweste Leichen. Ein Schwarm von Raben umkreist krächzend die Beute, die Raben singen. Immer waren unsere Nahrung die hier, die um Ehre starben, aber eure Herzenswahrung macht das Raben nimmer werden. Wir, die wir uns nie bewahrten, Nahrung haben wir erworben. Wir nicht dürfen darben, euch und uns sind sie verdorben. Ihr und wir von Siege schnarren, wenn die Opfer sich vermehren, weil im Reiche rings die Narren eurem, unserem Ruf nicht wehren. Waren Generale Raben, Schnarz von Phrasen dort im Saale, draußen sind sie unbegraben, da sind Raben, Generale, dürftet ruhen. regieren. Wir regieren keinen Falle, müssen uns vor uns genieren. Kriegsgewinner sind wir alle. Ja, wir sind noch sehr lebendig. Wir sind beide noch die Alten und wir freuen uns unbändig, diese Kriegszeit durchzuhalten. Während ihr zum Fraß vereinigt, brauchen wir nicht zu entbehren. Hunger hat uns nie geeinigt, seit wir folgen euren Heeren. Hunger wird uns nimmer wunden und wir stürmen an der Schande. Und wir sind euch sehr verbunden, dass wir nicht im Hinterlande. Dort ist wahre Not, die Greise und die Kinder dort verderben, weil hier auf die andere Weise uns zum Trost die Männer sterben. Eure Schlachtbank lässt nie darben, ihre angestellten Kunden Raben haben, seit sie starben, immer Nahrung noch gefunden.
Ja, Sie sehen, auch mit Graus tut man sich in gewisser Weise heute noch schwer. Das liegt natürlich an der streitbaren Person, einem rigorosen Einzelkämpfer, der Ethisches und Ästhetisches nicht trennt und gerade gegen die Autoritäten polemisiert. Und schwer zugänglich ist auch das Werk in seinem gewaltigen Umfang und seiner Vielfalt. Die Fackel umfasst mehr als 20.000 Seiten. War zunächst die Presse sein Hauptangriffsziel? Kämpfte er gegen die Allgegenwart der Phrasen in der Kriegspropaganda und verstärkte dann in der Nachkriegszeit sogar noch seinen Kampf für die Sprache, für eine richtige Sprache gegen Phrase und Gerede, in der er eben auch eine politische Gefahr für die parlamentarische Demokratie sah. Es ist eine, und damit meine ich die Fackel, eine Mischung heterogener Textsorten. Sie reicht von Glosen zu Zeitungsartikeln, Gedichten, Dramen, Essays und Aphorismen bis hin zu Bearbeitungen und Übersetzungen fremder Texte. Bis heute blieb man dem Dramatiker Karl Kraus gegenüber reserviert. Sein dramatisches Oeuvre umfasst neben Bearbeitungen von Aristophanes und Jacques Offenbach, er ist so ein Wiederentdecker der Operette Karl Kraus, er sah im Summen, das es in der Operette gibt, eigentlich die einzige wahre Haltung zu unserer modernen Welt, dass man eigentlich nur noch machen kann, wenn man sich die Welt anschaut. Das ist sozusagen der Gipfel der Sprachkritik, das Summen. Eigene Stücke schrieb er auch, wie ein Stück mit dem Titel Literatur oder ein Traumstück, aber eben vor allem das epochale Monumentalwerk, das ich Ihnen heute als vielleicht die bedeutendste literarische Dramatisierung des Ersten Weltkriegs vorstellen möchte, Die letzten Tage der Menschheit, Tragödie in 5 Akten mit Vorspiel und Epilog. Eine Aufführung dieses monströsen, gleichwohl epochalen Dramas, dessen Umfang, ich zitiere Kraus, nach irdischem Zeitmaß etwa 10 Abende umfassen würde, hat Karl Kraus, wie er in der Vorrede der Buchausgabe im Mai 1922 schreibt, ausgeschlossen. Sein Stück sei einem Mars-Theater, also auf einem anderen Planeten, meint er damit, aber einem passenden Planeten, zugedacht. Theatergänger dieser Welt vermöchten ihm nicht standzuhalten. Denn es ist Blut von ihrem Blute und der Inhalt ist von dem Inhalt der unwirklichen, undenkbaren, keinem wachen Sinne erreichbaren, keiner Erinnerung zugänglichen und nur in blutigem Traum verwahrten Jahre, da Operettenfiguren die Tragödie der Menschheit spielten. Die Handlung in 100 Szenen und Höllen führend ist unmöglich, zerklüftet, heldenlos wie jene. Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden. Und jetzt vielleicht der wichtigste Satz. Die grellsten Erfindungen sind Zitate. Bereits im jubelpatriotischen Jahr 1915 hat Kraus seine Tragödie begonnen und das Vorspiel verfasst. Im selben Jahr veröffentlichte er als erste Szene den Monolog des Nörklers. Das ist so ein Ego-Phänomen von Kraus in diesem Drama. Eine weitere Szene erschien 1916 in der Fackel, bereits unter dem endgültigen Titel des Dramas, Die letzten Tage der Menschheit, Tragödie, Schlussszene eines Aktes. Und unmittelbar nach Kriegsende dann die erste Ausgabe des Stücks, erschienen in 4 Folgen Sonderheften der Fackel, vom Herbst 1918 bis September 1919. Diese Ausgabe wird in der Forschung allgemein die Aktausgabe genannt, denn man unterscheidet davon eine Buchausgabe. Krauss hat nämlich in den Jahren 1919 bis 1922 diese Tragödie einer gründlichen Revision unterzogen. Textpassagen wurden entfernt, in ihrer dramatischen Anordnung verändert, neue Texte hinzugefügt. Und 1922 erschien dann diese sogenannte Buchfassung. Sie umfasst nun 209 Szenen. Das Personal ist auf mehr als ein halbes Tausend angewachsen. Auch wenn Krauss, wir haben es ja gerade gehört, die letzten Tage der Menschheit für Bühnen untauglich hielt, deklamierte, auch das haben wir ja gesehen und gehört und man merkt auch die zeitliche Distanz sicher zu diesem Vortrag, deklamierte er selbst immer wieder einzelne Szenen bei seinen Lesungen und stimmte separaten Aufführungen des Epilogs, der wirklich fast ein separates Stück darstellt mit dem Titel »Die letzte Nacht«. Während der Inszenierung des Epilogs in Berlin 1929 fertigte Krauss oder auch dafür eine theatergerechte Bühnenfassung. Das wäre dann sozusagen die dritte Version, die wir haben nach der Erstausgabe der Aktfassung, die Buchfassung von 22. Und dann haben wir eben eine Bühnenfassung von ihm 29-30. Hier ist die Funktion des Nörklers ganz gestrichen. Szenenfolge nur noch ein Drittel übernommen, aber es ist erstaunlich, dass diese Bühnenfassung, die Krauss ja eigens für das Theater herstellte, eigentlich bis heute für Theateraufführungen der letzten Tage der Menschheit gar keine Wirkung hatte. Und ich werde mich auch, wenn ich jetzt Ihnen genauer von den letzten Tagen der Menschheit berichte, mich auf die Buchfassung stützen. Ich werde das Stück erstens auf die im Untertitel genannte Gattung Tragödie beziehen. Das wird sozusagen der Maßstab sein, um das Stück genauer zu konturieren. Dann zweitens die Montagetechniken und, wie man so in der Germanistik sagt, intertextuelle und intermediale Faktur, also die Machart und Bezugnahmen auf andere Texte und Medien erläutern, um drittens nach der satirischen Position von Krauss zu fragen. Also zur Bezug zur Tragödie und ich glaube, das ist eine Chance, um die Besonderheit der letzten Tage der Menschheit genauer zu fassen. Krauss hat sie ja ausdrücklich als Tragödie in 5 Akten bezeichnet. Wenn wir uns nun weit zurück besinnen auf Aristoteles, ahmt die Tragödie eine in sich geschlossene Handlung nach. Das ist das sogenannte Prinzip der Mimesis, die Nachahmung. Diese Nachahmung von Handelnden statt deren Berichte soll Jammer und Schauder hervorrufen und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungen bewirken. Nun, einen tragischen Untergang des Individuums sucht man bei Krauss vergebens. Es gibt nicht mal einen tragischen Helden, wir haben ja gehört, es ist heldenlos wie diese Zeit, geschweige denn einen Gegenspieler, es sei denn, man erachtet die Figur des Nörklers, der den Krieg kritisiert als Helden, und den Optimisten, der immer auf ein gutes Ende hofft, als seinen Gegenspieler. Tatsächlich strukturieren diese Dialoge zwischen Optimisten und Nörkler die Tragödie. Ihre Streitgespräche kommen in allen 5 Akten mehrfach vor. Insgesamt sind es 23 Szenen mit dieser Konstellation. Hinzu kommen noch weitere Szenen, in denen der Nörkler mit anderen Personen auftritt. Doch zeigt sich hierin schon eine entscheidende Differenz zur klassischen Tragödie. In den letzten Tagen der Menschheit werden keine Handlungen nachgeahmt. Vielmehr wird, ganz im Gegensatz zur aristotelischen Tragödienpoetik, fast nur von Handlungen berichtet oder gar nur über Berichte von Handlungen geredet, also eine doppelte Vermittlung. Auch die sogenannten aristotelischen Einheiten, wir sprechen dann von den Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, sind in dieser Tragödie auf den Kopf gestellt. Eine stringente Handlung gibt es nicht. Das Geschehen zerfällt in ein diskontinuierliches Nebeneinander von einzelnen Geschehnissen, verteilt auf eine Vielzahl von Schauplätzen, auf Kriegsschauplätze und mehr noch auf Orte im sogenannten Hinterland. Das war vielleicht auch vorhin in dem etwas klanglich schwierigen Rabenlied zu hören, vom Hinterland. Mit jeder Szene geht ein Ortswechsel einher. Die Frontszenen zeigen nur selten Kriegshandlungen auf dem Schlachtfeld, das Erschießen von Gefangenen oder die Kriegsreporterin Alice Schallig, sozusagen die besondere Reizfigur für Karl Kraus, wenn sie Kriegsstellungen besucht, um darüber zu berichten. Häufiger sind die frontnahen Szenen, ein Standgericht, wo ein Hauptmann-Auditor Todesurteile gegen 11 Delinquenten verkündet, ein Spital neben einem Divisionskommando, wo ein Schwerverwundeter vergeblich bittet, keine lustigen Weisen zu spielen, oder das Aufgreifen einer minderjährigen Soldatenhure. Im Hinterland, wo die meisten Szenen spielen, sind die Schauplätze vor allem öffentliche Orte. Der Ringstraßenkorso mit den Zeitungsausrufern und Repräsentanten der Heimatfront eröffnet jeden Akt, aber auch Bahnhofsszenen oder eine Viktualienhandlung, in welcher der Händler die Lebensmittelpreise hochtreibt, ein Eisenbahncoupé, in dem sich Handelsvertreter über ihre Produkte mit kriegsaffinen Markennamen unterhalten, wie etwa den Honigfliegenfänger Hindenburg, ein Berliner Nachtlokal, in dem sich Lebemänner mit Huren vergnügen, ein chemisches Laboratorium, wo synthetisch Kriegskost hergestellt wird, eine protestantische Kirche, in welcher der Pastor den gerechten Krieg predigt, oder das Kriegsarchiv, in dem feinsinnige Literaten patriotische Durchhaltelyrik schreiben. Nur ganz vereinzelt werden auch private Räume als Kriegsschauplätze präsentiert, etwa eine Vorstadtwohnung, wo ein angeblich obstinater, verwahrloster Sohn von den Eltern misshandelt wird, oder die gute Stube bei Warnschaffes, wo die Mutter und Hausfrau Kinderbücher und Kriegsspielzeug wie den Russentod anpreist, das ihr Ehemann, ein Spielzeugfabrikant, herstellt. Die Hinterlandszenen verdeutlichen, wie untrennbar Militär-, Wirtschafts- und Zivilleben im Ersten Weltkrieg sich durchdringen. Überall wird dieselbe verwahrloste Sprache gesprochen, von Menschenmaterial, Nachmusterung, überall beruft man sich in abgedroschenen Phrasen auf hehre moralische Ziele, überall ist man bereit zu Gewalt und übt sie auch bedenkenlos aus, und überall rechtfertigt man sie mit dem Diktum, es ist Krieg. So wartet der brutale Ausländerhass in den Wiener Gassen nur auf einen Anlass, wie ihn der Laden eines serbischen Friseurs bietet, den der Mob stürmt und plündert. In den Redaktionsstuben werden Kriegsberichte diktiert. Im Wurstelbrater dient eine Schützengrabensimulation der Schaulust einer tausendköpfigen Menge. In einem Vorstadttheater tritt die Hauptdarstellerin während der Vorstellung an die Rampe und verliest aus einer Extraausgabe dem Publikum die Einnahme von Czernowitz. Und in der Universität Jena loben zwei Studenten der Philosophie die Vergabe der Ehrendoktorwürde an den Kommandeur der Hochseeflotte in der Skagerrakschlacht. Diese Interferenz, dieses Ineinanderwirken und untrennbare Ineinanderwirken von Zivilleben und Militär hebt Kraus in seiner Tragödie ab und will damit die Omnipräsenz der kriegerischen Gesinnungen dieser Zeit verdeutlichen. Und wenn wir sozusagen an den Tragödienkriterien weitermustern, um sozusagen einen genaueren Blick für die letzten Tage der Menschheit zu bekommen, was heißt Einheit der Zeit? Die Handlungszeit bei Kraus, also eigentlich ist in der klassischen Tragödie vorgesehen 24 Stunden, die Handlungszeit bei Kraus erstreckt sich über die gesamte Dauer des Ersten Weltkriegs. Jedem Kriegsjahr ist so mehr oder weniger ein Akt gewidmet, auch wenn das nicht ganz pedantisch eingehalten ist. Auch die tragische Bauform mit der dramaturgischen Sukzession von Exposition über Peripetie zur Katastrophe, wie das für eine klassische Tragödie üblich ist, ist nur äußerlich vorhanden, in Form von Vorspiel und Epilog. Das Vorspiel setzt mit der Nachricht vom Attentat in Sarajevo ein Und die letzten Tage der Menschheit enden insofern tragisch, als die letzte Nacht, so der Titel dieses Epilogs, buchstäblich in den jüngsten Tag mündet. Doch ist der Epilog auf einer metaphysischen und fast surrealen Ebene angesiedelt, da stammt auch dieses Rabenlied her, und die angedeutete Auslöschung der Menschheit. Die letzte Stimme ist die Stimme Gottes mit dem Satz, ich habe es nicht gewollt. Und die letzte überführt das Stück eher, man könnte sagen, in ein Mysterien- oder Welttheater. Eine gewisse dramatische Intensivierung liegt insofern vor, als die Zahl der Szenen pro Akt kontinuierlich zunimmt. Doch fällt die dramaturgische Sukzession weniger auf als ein serieller Aufbau, der dieses Stück prägt. Sämtliche Akte, auch das Vorspiel, setzen mit einer Ringstraßenszene und Zeitungsausrufern ein, das Vorspiel mit der Nachricht von der Ermordung des Thronfolgers. Und wenn Sie diese Zitate sehen und lesen, sehen Sie, wie Kraus die Sprache phonetisch umsetzt. Ja, es ist keine grammatisch korrekte Sprache und es sind jetzt auch nicht Rechtschreibfehler von mir, sondern es ist versucht, die Menschen, die so rufen, also ich, wenn ich das jetzt nachmache, wird es immer schwierig, wenn ich sage, Ermordung, extra Ausgabe, Ermordung des Thronfolgers, der Täter verhaftet, ja, das wird sozusagen abgebildet. Die scheinbare Wiederholung des Immergleichen kontrastiert aber mit dem Fortgang des menschenverachtenden Kriegs, denn trotz gleicher Aktanfänge, wie wir sie hier an der Wand sehen, und trotz des gleichbleibenden Geredes wird unterschwellig die sich verstärkende Kriegsnot doch deutlich. Sie äußert sich in Versorgungseinschränkungen, Hunger, Not oder Ersatzstoffen in Nahrung und Kleidung, in der Zunahme von Kriegskrüppeln und zitternden Invaliden, in zunehmenden Zweifeln an der Rentabilität von Kriegsanleihen, in mehr Nachrichten von Denunziationen und Desertionen, mehr Todesurteilen, aber auch in Planungen für die Zeit nach dem Krieg und vor allem in einer Zunahme von Gerüchten, die allerorts kolportiert werden. In der Gesamtstruktur scheint die unmerkliche Verschlechterung des Kriegsgeschehens durch. Dies zeigen zum einen die in allen Akten wiederkehrenden Konstellationen, schon darauf hingewiesen, wie die Dialoge zwischen Nörgler und Optimist. Aber korrespondierende Szenen verdeutlichen trotz dieses gleichbleibenden Geredes auch den äußerlichen Niedergang. Dies zeigen exemplarisch zwei Schulszenen im ersten und im fünften Akt. Es unterrichtet zwar derselbe Lehrer, dieselbe Klasse, doch verdeutlicht allein die knappe Regieanweisung den allgemeinen Rückgang. Heißt es im ersten Akt lakonisch nur in einer Volksschule? Lautet die Regieanweisung im fünften Akt, dem Kriegsjahr 1918, in einer Volksschule, einige Bänke sind leer. Die überlebenden Kinder sind unterernährt, alle in Papieranzügen. Und während der Lehrer seine Schüler im ersten Kriegsjahr noch auf die Ideale einstimmt, welche, ich zitiere, die große Zeit ihnen auferlege, warnt er sie im Schlussakt vor den Gerüchten, die im Umlauf seien, als ob wir nicht bis zum gedeihlichen Ende durchhalten könnten. Und Personal, ja, auch das Personal passt, Sie sehen das ja schon vielleicht, nicht zu einer klassischen Tragödie. Auch wenn die Ständeklausel gefallen ist, der zufolge nur Adlige oder Personen hohen Standes als tragikfähig galten, spätestens seit Lessing, sollten doch mindestens Seelenadel oder eine innere Größe eine tragische Fallhöhe garantieren. Aber davon ist nichts zu spüren. Zwar finden sich in der Tragödie höchste Würdenträger wie Kaiser Wilhelm II., Hindenburg, Ludendorff, Kaiser Franz Josef I. und diverse Erzherzoge, doch erscheinen sie alle nicht als große Männer. Kaiser Wilhelm eher als Barbar mit Wolfsstimme, Franz Josef als einfältiger Greis. Doch passt es zur heldenlosen Anlage des Stücks, dass den politischen Würden und Entscheidungsträgern quantitativ wie qualitativ nur eine geringe Rolle zukommt, Viel präsenter neben den Militärs aller Ränge sind die Zivilisten, insbesondere Presseleute. Wie für eine Geschichtstragödie unerlässlich sind viele Dramenfiguren historische Personen. Presseleute, wir haben sie schon genannt, die sensationslisterne Kriegsreporterin Alice Schalleck, Dichter wie Ludwig Ganghofer, Hugo von Hofmannsthal, Alfred Kerr und viele andere. Allerdings kommen von den stummen Szenen im letzten Akt abgesehen fast ausschließlich deutsche und österreichische Personen vor. Indem über Repräsentanten der anderen kriegsführenden Mächte lediglich berichtet oder gesprochen wird, präsentiert das Drama die einseitige Perspektive der deutsch-österreichischen Kriegspartei und führt so dem Nachkriegsleser, Zuschauer, zugleich das Wahnhafte dieser chauvinistischen Sicht vor Augen. Das Wahnhafte gewinnt im Kriegsdrama insofern eine Dynamik, als den historischen Personen auch Typen beigesellt sind, wie ein Patient oder ein Fiaker. Und diese Typen werden im Fortgang des Dramas zunehmend unspezifischer, wie ein starker Esser und ein normaler Esser oder ein alter Abonnent und der älteste Abonnent. Mehr noch, diese Mischung von historischen Personen und Typen wird um unwirkliche, ja fast gespenstische Personen erweitert, wodurch die historischen Personen noch stärker entwirklicht werden. Kommen unter den stummen Personen des dritten Akts bereits sogenannte Larven und Lemuren hinzu, setzt sich diese Verfremdung im weiteren Verlauf des Stücks fort, wie, ich will das Ihnen nur zeigen, gar nicht vorlesen, wie sich im Verzeichnis der stummen Rollen des Schlussaktes zeigt. Eröffnet wird es vom Spalier der Verwundeten und Toten. Aber diesem Totentanz schließt sich eine ungeordnete, chaotische Folge von Personen aus Adel, Halb- und Unterwelt an, ein wahres gespenstisches Pandemonium. In den Schlussakt sind auch sogenannte Erscheinungen eingespiegelt, stumme Szenen, die eigentlich eine realistische Darstellung durchbrechen und zur Apokalypse des Epilogs überleiten. Aber am meisten unterscheiden sich die letzten Tage der Menschheit von einer klassischen Tragödie durch ihre Sprache. Wie Kraus sich in der Vorrede selbst als Phonographen bezeichnet, so imitiert er das Sprechen, Sie haben es ja schon gemerkt, an diesen phonetischen Wiedergaben, Transkriptionen des Sprechens, so imitiert er das Sprechen aller am Krieg beteiligten Schichten. Die Skala der Soziolekte, der gruppenspezifischen Sprache in Lexik und Idiomatik, reicht vom vulgären Dialekt des Wiener und Berliner Mobs, geht über Amtssprache, über den Militärjargon bis zur journalistischen Reportage und noch weiter bis zur hohen stilisierten Literatensprache. Kraus gibt die Äußerungen nicht orthografisch wieder, sondern eben in ihrer Lautgestalt. Die Wiedergabe des mündlichen Sprechens illustriert die von Kraus angeprangerte Verwahrlosung der Sprache. Denn die Sprecher verballhornen neben der Lautgestalt auch die Grammatik, verwechseln aktiv und passiv, wie wenn es heißt, vernichtet da Niederlage der Italiener, gebrauchen Fremdworte falsch, gefallen sich in vulgären Schimpfwörtern und zerredeten Floskeln. Verweist in der klassischen Tragödie die Sprache auf eine außersprachliche Wirklichkeit, erschöpft sich die Sprache der Sprechfiguren in den letzten Tagen der Menschheit immer mehr im Gerede, das in seinem selbstreferenziellen Leerlauf bloßgestellt wird. Und vieles, was wir vielleicht wissen von der sogenannten LTI, der Lingua Terti Imperii, der Sprache des Dritten Reichs, die Viktor Klemperer ja mal analysiert hat, vieles davon würde man hier eigentlich schon vorweggenommen finden. In der Sprachdiagnose oder in dem Sprechdiagnose, müsste man genauer sagen, von Karl Kraus. Gerade noch, was da hinzukommt, hier die Phrasiologie eines abgelebten Ideals, die sogenannte deutsche Bildung, deutsche Kultur, die sich auf Klassik beruft und Goethe verhunzt, die steht mit dem blutrünstigen Patriotismus in einem bitterbösen Widerspruch. Und Sie wissen ja vielleicht, dass es von Karl Kraus stammt, dass er das Volk der Dichter und Denker in das Volk der Richter und Henker verwandelt hat. Dieses uneigentliche Sprechen dekouvriert Kraus aber auch häufig durch Wortwitz. So entlarvt ein von den Hungerjahren verschonter, schlemmender Generalstäbler unfreiwillig sein privilegiertes Leben, wenn er sagt, ich bin ein eingefleischter Patriot. Ja? Oder die Schreibweise chlorreicher Siege mit CH geschrieben, deutet auf den Einsatz von Giftgas hin. Kraus macht deutlich, dass diese Sprecher, er nennt sie ja elektrisch beleuchtete Barbaren, eben dieses Volk der Richter und Henker sind. Dieses moderne deutsche Sprechen ist nach Karl Kraus somit Ausdruck und Bedingung einer barbarischen Mentalität. Kein Volk lebt entfernter von seiner Sprache als von der Quelle seines Lebens, als die Deutschen. Ihre Sprache dient eben noch dem Zweck, Bescheid zu sagen, also sich gerade noch zu verständigen. Aus diesem mentalitäts- und sprechkritischen Ansatz heben die letzten Tage der Menschheit deswegen ganz gezielt auf das Sprechen ab. Diesen Zusammenhang eines phrasenhaften, uneigentlichen Sprechens mit dem Krieg benennt in dem Drama der Nörgler auf eine entsprechende Frage des Optimisten. Nämlich, was ist der Zusammenhang? Und der Nörgler antwortet, etwa den oder der Zusammenhang, dass jene Sprache, die am meisten zu Phrase und Vorrat erstarrt ist, auch den Hang und die Bereitschaft hat, mit dem Tonfall der Überzeugung alles das an sich selbst untadlich zu finden, was dem anderen zum Vorwurf gereicht. Also im phrasenhaften Sprechen wird von Kraus ein Grund für den deutschen Chauvinismus bloßgelegt, der eben wiederum die Bereitschaft ja für den Krieg erst schuf, das Ende der Menschheit. Damit sind wir bei dem tragischen Stoff. Die letzten Tage der Menschheit gestalten keine, wie man das in der Klassik oder klassischen Tragödie nennt, keine res tragicae, also tragische Gegenstände, obwohl es diese auch gibt, Verhungerung, Lynchjustiz, Ermordung von lästigen Gefangenen, Invalidität, doch sie werden eben nur phrasen- und jargonhaft präsentiert. An die Stelle des antiken Botenberichts oder der Mauerschau treten Schlagzeilen, Pressemeldungen, amtliche oder militärische Verlautbarungen. Über ein Drittel des Dramentexts sind Zitate. Zeitungsmeldungen, Kriegsberichte, Frontreportagen, vor allem aus der wirtschaftsliberalen Zeitung der Neuen Freien Presse in Wien, militärische Tagesbefehlen, Verordnungen, Annoncen, aber auch Gedichtsammlungen. Diese Vielstimmigkeit der Herkunftstexte, die bis heute noch nicht systematisch erschlossen sind, macht die Besonderheit aus dieses Dramas. Im Zitat sah Kraus die einzige Möglichkeit, satirisch zu schreiben, in einer Zeit, die sich selbst als groß deklarierte und für Kraus das Gegenteil war. Wir haben ja schon gehört, die grellsten Erfindungen sind Zitate. Die Entwürfe und Korrekturbögen, die das Kraus-Archiv im Wiener Rathaus verwahrt, bezeugen nicht nur die intensive Arbeit, mit der Kraus an dem Werk feilte, sondern auch etwa durch eingeklebte Zeitungsausschnitte seine eigenartige Montagetechnik. Hier der Zeitungsartikel Erzherzogin Zita im Prothesenspital vom Mai 1915. Meist fragmentiert, also er baut sie dann in eine eigene Szene ein. Sie sehen das in diesem Dialog, zwei Verehrer der Reichspost, also zwei Zeitungsleser. In diese Szene wird dann dieser Zeitungsartikel eingebaut. Meist fragmentiert Kraus solche Zitate und kombiniert sie mit stilistisch konträren Texten. Solche Widerspruchsspannungen und Stilbrüche von Zitat und Kontext beschränken sich nicht auf die Einzelszenen, sondern werden auch syntagmatisch eingesetzt, um unterschiedliche Szenen aufeinander zu beziehen. Damit erweist sich Krauss und eigentlich weit vor der Zeit als ein Meister der Montage, zumal er, wie ich exemplarisch zeigen möchte, alle drei filmischen Montagetechniken schon anwendet. Die Analogie, auch Parallelmontage genannt, die Kontrastmontage und die Leitmotivmontage. Ich will das Ihnen nur exemplarisch zeigen, gar nicht so sehr auf die einzelnen Zitate eingehen. Die Analogiemontage, die Kombination von formal oder inhaltlich ähnlichen Szenen, begegnen mehrfach in den letzten Tagen der Menschheit. Krauss verwendet dieses Montageprinzip etwa, wenn er auf dem Schlachtfeld von Saarburg zeigt, wie ein Hauptmann einen verwundeten Franzosen erschießt, nach der Devise: Gefangene werden nicht gemacht. Er sagt es zu einem etwas zögernden Soldaten, der vorher diesen Gefangenen versorgt hat. Muss man denn für euch Hosenscheißer immer selbst zugreifen? Da, sieh her, wie man's macht. Er erschießt den knienden Verwundeten. In der Folgeszene bei Verdun rühmt sich wiederum ein französischer Hauptmann, 180 deutsche Gefangene mit dem Bajonett niedergemacht zu haben, um Nahrung zu sparen für die Gefangenen. Solche Analogiemontagen oder mit solchen Analogiemontagen verhindert Krauss natürlich auch einseitige Parteinahmen und erweist eben die omnipräsente Brutalität des Kriegs. Noch mehr favorisiert Krauss die Kontrastmontage, die Szenen mit gegensätzlicher Bedeutung, aber inhaltlichem Bezug, wie etwa die Szenen 1, 27 und 28. Sie sehen, sie sind sowohl in der Szenenanweisung als auch inhaltlich kontrastiv aufeinander bezogen. Szene 1, 27 spielt, ich zitiere, im Vatikan, man hört die Stimme des betenden Benedikt. Gemeint ist der Friedenspapst Benedikt der 15. Er betet, dass dem fürchterlichen Morden, das seit nunmehr einem Jahr Europa entehrt, endlich ein Ziel gesetzt würde. Damit kontrastiert die Nachfolgeszene mit der parallelen Anweisung in der, nicht mehr im Vatikan, sondern in der Redaktion. Man hört die Stimme des diktierenden Benedikt. Gemeint ist hier Moritz Benedikt, der einflussreiche Chefredakteur und Herausgeber der Neuen Freien Presse, der einen Artikel diktiert, in dem er das Versenken eines italienischen Kriegsschiffs mit Bemannung bildlich ausschmückt, das nun in der nördlichen Adria den Meeresbewohnern, Fischen, Hummern und Seespinnen, der Tisch immer reichlicher gedeckt würde. Als additive Montage im dritten Akt haben wir Szenen, wo drei protestantische Pastoren den Krieg rechtfertigen, aber die 18. Szene, die dann in einem Gegensatzschnitt angeschlossen wird, zeigt, wie in einer Wallfahrtskirche ein Mesner eine Votivgabe mit einem Christus aus einer Schrapnellkugel zeigt und gerne die Kirchenglocke opfert, um daraus Kanonen gießen zu lassen. Diese Montagen, das wollte ich zeigen, dieses Gegeneinanderstellen von Szenen fordern natürlich den Zuschauer ja zum eigenen kritischen Vergleich heraus. Wir haben sozusagen hier kein Thesenstück, das uns nur vormacht, was der Autor schon wusste oder was wir eigentlich auch schon wissen. Als letztes Montageprinzip, die Leitmotivmontage, das die letzten Tage der Menschheit rhythmisch strukturiert, kann ich mich kurz fassen. Das sind die eben immer wiederkehrenden Dialoge, wir haben sie schon immer wieder mal genannt, zwischen dem Optimisten und dem Nörgler oder dem Patriot und dem Abonnenten. Solche Dialoge kommen in allen Akten immer wieder vor und schaffen so etwas wie eine Art Reflexionsebene zu den anderen Szenen. Und jetzt komme ich auf einen Punkt, der in der Forschung eher ein bisschen kurz kam, nämlich, woher kommen die Zitate? Sie stammen eben, es sind ja nicht nur literarische Zitate bei Krauss, mit denen man sich mehr beschäftigt hat, sondern es gibt auch sowas wie intermediale Bezüge. So verwendet Krauss sehr viele musikalische Zitate und manche Szenen ähneln Operettenauftritten. Die Musik gehört mit zur vermeintlich heroischen Melodie, die Krauss eben als Phonograph seinen Zeitgenossen wieder zu Gehör bringen will. Mit Auftrittsliedern, wie bei Nestroy, präsentieren sich Ludwig Ganghofer und Alfred Kerr. Diese Lieder dienen eben wie bei Nestroy oft einer unfreiwillig komischen Selbstcharakterisierung. Bei Kerr wird der rumänische Reim, den er in seiner üblen Kriegslyrik einsetzte, gegen ihn verwendet. Bei Ganghofer steht die eitle Selbstcharakterisierung im komischen Kontrast zur Form des achtzeiligen Liedes, das der Kirchenliedstrophe »Befiehl du deine Wege« nachgebildet ist. Ein Couplet, ich möchte Ihnen zeigen, es gibt sogar Noten in den letzten, Musiknoten in den letzten Tagen der Menschheit. Ein Couplet als Abtrittslied hat Krauss dem schlafend sterbenden Kaiser, man weiß nie, wann er tot ist oder ob er nur schläft, Franz Josef in den Mund gelegt. Dieses nicht enden wollende Lied umfasst 28 Strophen. Die Kammerdiener, sie sehen's oben, entfernen sich schon aus Furcht vor dem lebenslänglichen Couplet, das kennen wir eh. Die lange Dauer des Kriegs parodiert die viel zu lange Regierungszeit Kaiser Franz Josefs. Und sein Refrain, der, Sie sehen es, drei von den 28 Strophen sehen Sie rechts, variiert das Motto, mir bleibt doch nichts erspart. Durch die beigegebenen Noten wird aber der sterbende Kaiser zur komischen Operettenfigur. Auch in den Regieanweisungen spielt Musik, das hat man bisher vielleicht immer unterschätzt, eine große Rolle. Immer wieder wird auf Bühnenmusik hingewiesen, meist Lieder, die thematisch ein Milieu charakterisieren und den jeweiligen Soziolekt grundieren, aber mit den todernsten Handlungen, über die geredet wird, in einem zynischen Kontrast stehen. Als wichtigstes Charakterisierungsmittel dienen die musikalischen Untermalungen natürlich in den Halbweltszenen. So zeigt eine Szene im Schlussakt ein Vergnügungslokal, Generalstäbler, Kriegsgewinnler, Animierdamen. Die Musik spielt Prinz Eugen, der edle Ritter. Wenn die letzte Blaue geht, gemeint ist damit eine Straßenbahn, dann in die Bar der Gent oder Gent, der Schlaue geht und die Wacht am Rhein. Die Mischung von patriotischen, österreichischen wie preußischen Liedern mit einem frivolen Gassenhauer bestimmt die Tonlage der Szene, die Krauss selbst mit Musiknoten bezeichnet. Die Szene ist ungefähr auf den folgenden Ton gestimmt. Die Musik charakterisiert somit die Gesellschaft, die sie hört. Neben der Musik komme ich jetzt noch auf filmische und fotografische Zitate. Es gibt eine große Bedeutung der filmischen und fotografischen Zitate in den letzten Tagen der Menschheit. Die Aktausgabe, die erste, hat sogar jedem der 7 Teile des Dramas eine Abbildung vorangestellt. Die Buchausgabe nur 2 Fotografien, eine zu Beginn, eine am Schluss. Das Frontispiz zeigt den italienischen Patrioten Cesare Battisti nach seiner Hinrichtung durch den österreichischen Henker im Jahr 1916. Battisti war 1916 während der Südtirol-Offensive von österreichischen Gruppen gefangen genommen worden. Man hat mit ihm kurzen Prozess gemacht und ihn am 12. Juli 1916 zum Tod durch den Strang verurteilt und noch am selben Tag dieses Urteil vollstreckt. Den toten Battisti hat man daran im Anschluss mit dem Henker fotografiert und der Öffentlichkeit 2 Stunden zur Schau gestellt. Die Fotografie wird in den letzten Tagen der Menschheit mehrfach besprochen. Von einem Hauptmann bewundernd. Die Gegenperspektive ist natürlich der Nörgler, der im Dialog mit dem Optimisten in dieser Szene einen Inbegriff der österreichischen Mentalität sieht. Das Foto wird als ein physiognomisches Dokument gelesen. Die mediale Inszenierung der Hinrichtung mit dem grinsenden Scharfrichter sieht der Nörgler Krauss als Inbegriff chauvinistischer Selbstgerechtigkeit und in dieser fatalen Mischung von Gemütlichkeit, Sentimentalität und Brutalität eine Allegorie des ihm so verhassten österreichischen Antlitzes. Er beschreibt es am Anfang in dem Zitat, dieses österreichische Antlitz, dieses mit dem schelmisch zugekniffenen linken Auge, dass man braucht wohl 40 Friedensjahre, um die Erinnerung daran loszuwerden. Und hier kommt nun dieses Antlitz, das er auch sieht in diesem Gesicht des Henkers, des Wiener Henkers, der auf einer Ansichtskarte, der den toten Battisti zeigt, seine Tatzen über dem Haupt des Hingerichteten hält, ein triumphierender Ölgötze der befriedigten Gemütlichkeit, der Mir San Mir heißt. Grinsende Gesichter und Zivilisten und solchen, deren letzter Besitz die Ehre ist, drängen sich dicht um den Leichnam, damit sie nur ja alle auf die Ansichtskarte kommen. Dieses fotografierend, mitfotografierend, das sieht Kraus als diesen Typus sieht Kraus als unvergängliches Lichtbild unserer Kultur. Den Epilog mit dem apokalyptischen Untergangsszenario, die letzte Nacht hat auch, beschließt auch eine Fotografie. Aus dem Schlachtfeld von Saarburg vom Sommer 1914 erhebt sich eine wie durch ein Wunder unzerstört gebliebene Christusfigur. Dieses Motiv begegnet auf mehreren Feldpostkarten. Sie sehen hier eine mit Gedicht, hier eine andere. Da ist er ganz klein in dem Ausschnitt daneben zu sehen. Daneben ist ein Granatloch. Ja, das ist größer als der kleine Christus daneben. Wir kommen nochmal hier zurück. Diese Fotografie erhielt übrigens Karl Kraus von Tucholsky, der ihm diese Postkarte im Krieg zugeschickt hatte. Nachdem in dem Drama eine Stimme von oben den Untergang der Menschheit konstatiert, der Sturm gelang, die Nacht war wild, zerstört ist Gottes Ebenbild, ertönt nach großem Schweigen, so heißt es in der Szenenanweisung, die Stimme Gottes, ich habe es nicht gewollt. Ihr gegenüber ist hier diese Fotografie des Christus abgebildet, dem das Kreuz weggeschossen wurde. Um die volle Tragik dieser Textbildkombination zu ermessen, muss man freilich wissen, dass der Satz, ich habe es nicht gewollt, zu den sogenannten Kaiserworten, zu den geflügelten Worten Kaiser Wilhelms II. Gehörte. Dieses Kaiserwort war allseits bekannt, wurde bedichtet und auf Ansichtskarten verbreitet. Hier haben wir sogar eins mit einem Gedicht und gerade die letzte Strophe einer vom Generalkommando genehmigten Gedichtpostkarte verleiht dem Schluss der letzten Tage der Menschheit damit aber auch einen doppelten Sinn. Einerseits spricht Gott bei Karl Kraus ein Kaiserwort, andererseits verdeutlicht das Gotteswort die Anmaßung Kaiser Wilhelms in dieser Prätension von Unschuld, wie Gottvater im Himmel, den er ja mit anspricht. Und mit dieser Parenthese, vor denen ein Weltall sich beuge. Auch wenn es nur diese beiden Fotografien in den letzten Tagen der Menschheit gibt, spielt die Fotografie eine herausragende Rolle. Alle wollen fotografiert werden. Ein Empfang von Ludwig Ganghofer bei Kaiser Wilhelm, da ist ein Fotograf dabei, der dauernd knipst, wie es heißt. Und die Folgeszene bei dem österreichischen Generalstabschef Konrad von Hötzendorf zeigt, dass der die Karten eigentlich nur studiert, um sich dabei ablichten zu lassen. Diese mediale Verschränkung und die mediengerechte Kriegsführung beschränkt sich sogar nicht nur auf den Krieg, sondern auch schon auf den Film. Die bewegten Bilder sind hier auch schon ein Thema der letzten Tage der Menschheit und unterstützen das, was Kraus vor allem anprangert, die mediale Vermittlung des Kriegs. In einem Gespräch von zwei Berliner Kulturschaffenden mit den Namen Kladde und Padde über den Film Die Sommschlacht, gemeint ist die deutsche Filmproduktion bei unseren Helden an der Somme, hier ein Plakat davon, die 1917 in die deutschen Kinos kam. Und wir sehen an dem kleinen Zitat daraus, den Dialogpartnern geht es mehr um den Film als um die Schlacht selbst. Die Filmhelden werden mehr gefeiert und die Filmhelden sind die Fotografen und Kinoleute, werden mehr gefeiert als die darin propagandistisch aufbereitete verlustreiche Schlacht. Wir, so sagt einer von diesen beiden, bewundern fast noch mehr als den Todesmut der Truppen, den Mann oder die Männer, die im Geschosshagel und Feuerregen die Ruhe gehabt haben, in vorderster Linie, mit eisernem Pflichtgefühl, auch dem Befehl zu gehorchen, die Kurbel des kinematografischen Apparates zu drehen. In der anschließenden Szene, auch wieder eine Komplementärmontage, erzählt dann der Kinoregisseur in einem Kino diesen Film bei unseren Helden an der Somme, dem Publikum, und in der telegrammhaften Wiedergabe lassen sich tatsächlich einige Inserts aus diesem Originalfilm wieder erkennen. Und wir sehen, so tritt das Medium Film an die Stelle der Realität. Meine Damen und Herren, zum Abschluss meines Vortrags möchte ich etwas Aktuelles behandeln. Nicht ganz Aktuelles, aber fast Aktuelles. Nämlich, ich möchte auf Jonathan Franzens Cal Kraus Project hinweisen. Ein amerikanischer Autor namens Jonathan Franzen, so können wir ihn auch nennen, Jonathan Franzen, präsentierte sein Buch über Karl Kraus, in dem er Karl Kraus vor einem guten Jahr einer der amerikanischen Öffentlichkeit nahegebracht hat und fast ein bisschen populär gemacht hat, im Oktober 2013 im Deutschen Haus in New York. Und zwar gemeinsam mit dem Schriftsteller Daniel Kehlmann, kennen ihn vielleicht aus Vermessung der Welt, und einem amerikanischen Germanisten namens Paul Reiter. In der Podiumsdiskussion wiesen Kehlmann und Franzen auf die Selbstreferenzialität, also eine Selbstbezüglichkeit des Sprechens über den Krieg hin. Und Kehlmann erinnert in diesem Podiumsgespräch an die Diagnose von Karl Kraus: ohne einen spezifischen Typus von Massenmedium hätte es keinen Ersten Weltkrieg gegeben. Franzen illustriert diese Diagnose von Karl Kraus oder diese Diagnose von einer selbstreferenziellen Medialität als eine Echokammer, Echo Chamber, sagt er im Englischen, mit der paradoxen Inversion einer idiomatischen Wendung. Nicht Körper werfen Schatten, sondern Schatten seien es, die die Körper werfen oder schaffen. Dieses Paradoxon von Ursache und Wirkung, einem Sprechen, das die Wirklichkeit erst kreiert, dieses Paradoxon charakterisiere diese Echokammer der Massenmedien, in der man, wie auch vielleicht heute gerade, wie in einer Blase gefangen sei. Diese Echokammer der Medialität, in der Wirklichkeit und repetitives Gerede darüber ununterscheidbar würden, illustriert Franzen dann am Beispiel des Irakkrieges. Dort wären die Kriegsphrasen von selbsternannten sogenannten Think Tanks so lange wiederholt worden, bis sie selbst zur bellizistischen Realität geworden wären. Diesen Ausschnitt aus dieser Buchvorstellung, ich habe sie jetzt deswegen so ausführlich eingeleitet, weil sie auf Englisch stattfindet, aber ich glaube, jetzt können Sie sozusagen mit dieser Einleitung auch diese zweiminütige Passage ein bisschen nachvollziehen, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil sie auch ein bisschen zeigt, dass die Aktualität dieser Kriegsdiagnose, wie sie Kraus in den letzten Tagen der Menschheit hat, doch auch noch vielleicht eine gewisse Aktualität besitzt.
And we have to add, this is not just for him, it's not just some interesting abstract problem. He believed strongly that without certain kind of mass media, the First World War wouldn't have happened. So he really believed that certain kind of wrong use of language had destroyed the world.
Shadows cast bodies, yeah. In his famous formulation. Yeah. And here, let me try one more time. The notion of shadows casting bodies, instead of bodies casting shadows, is that you get inside the kind of echo chamber of media, and things begin referring to each other within the mediascape, and it becomes you go down into the bubble and you don't come out. And when you do that, well, you start, you see it with some of the phrases that gave us the Iraq War, that people have been repeating these phrases in these think tanks so many times that you don't even see, well, actually that doesn't apply here. And he really thought there were actual political consequences in the form of wars that came of people just getting locked in these echo chambers.
Mark Kehlmanns und Franzens Aktualisierung der letzten Tage der Menschheit auch ein bisschen die Presse- und Sprachkritik von Karl Kraus verkürzen. Ich meine, sie zeigt doch, wie aktuell Kraus gerade nun von den medienkritischen Intellektuellen in den Vereinigten Staaten empfunden und gerade ganz aktuell gelesen und rezipiert wird. Und so gesehen sind die letzten Tage der Menschheit nicht nur eine medienkritische Analyse des Ersten Weltkriegs. Sie liefern, meine ich, die radikale Diagnose einer nur mehr medial erlebten und phrasenhaft repräsentierten Welt und sind daher heute mindestens ebenso aktuell wie zu Zeiten von Karl Kraus. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Geduld. Applaus